Herzlich willkommen bei Glücksheldin, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du zuhörst heute. Ich bin die Olivia von Glücksheldin und ich bin sehr dankbar und glücklich, heute ein Interview mit dir zu teilen, und zwar mit der Kinderärztin Dr. Christine Müller. Christine teilt mit uns heute ihre Perspektive als Mutter von drei Kindern, aber auch als Ärztin in einer Klinik in München. Sie erzählt, wie sich ihr Alltag als Mama zu Hause mit ihren drei Kindern, aber auch als Ärztin verändert hat, wie sich alle in der Klinik auf den Ernstfall vorbereiten und was das für sie bedeutet. Sie erzählt, wie sie die Corona-Krise einschätzt und dass es ganz normal ist, sich jetzt ängstlich und verunsichert zu fühlen. Aber dass es auch ganz wichtig ist, die Chancen in dieser Krise zu sehen. Anschließend gibt sie uns noch ein paar Tipps an die Hand, wie wir stark durch die Krise kommen. Kathi und ich haben auch ein ganz tolles Unterstützungspaket für dich zusammengestellt. Das kannst du dir auf unserer Website holen, auf www.glücksheldin.de. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass das mit dem Interview klappt, trotz der ganzen Sache, Chrissy, dass wir endlich unser Interview aufzeichnen können.
Ja, ich mich auch.
Und ja, magst du dich erstmal vorstellen, wer du bist, was du so machst normalerweise?
Also ich bin Christine Müller, ich bin Kinderärztin im Dr. von Haunerschen Kinderspital, aber nicht direkt in der Klinik eigentlich aktuell, sondern seitdem ich meine drei Kinder habe, bin ich in Teilzeit nur noch in der Arbeit und arbeite in einem sogenannten sozialpädiatrischen Zentrum. Das ist ein Ambulanzzentrum für chronische Erkrankungen und da betreue ich eben die heimbeatmeten Kinder in der neuromuskulären Abteilung.
Mhm. Genau. Also kennst du dich auch mit Beatmung schon gut aus, aber darauf kommen wir später nochmal. Wie sieht denn gerade dein Alltag jetzt aus? Du bist ja auch zu Hause mit deinen drei Kindern. Wie sieht's
genau,
da aus?
Genau, also seitdem die Kindergärten und Krippen geschlossen haben, bin ich auch zu Hause, weil noch den ersten, ich arbeite immer dienstags, noch in der Arbeit. Und da haben wir aber schon angefangen, die Patienten hauptsächlich abzubestellen und dringende Dinge, was ging, übers Telefon zu erledigen. Und da habe ich meine ersten Telefontermine durchgeführt, wo wir die Patienten so dann betreut haben und Fragen geklärt haben, Rezepte und so weiter. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich mehr oder weniger freigestellt bin, weil ich noch ein paar Urlaubstage und Überstunden habe, mache Dinge, die ich zu Hause erledigen kann im Homeoffice, habe jetzt von zu Hause auch einige Telefontermine noch durchgeführt mit Patienten, um einfach auch ein paar Beatmungsfragen noch zu klären. Aber insgesamt sind unsere Patienten vor allem abbestellt und umbestellt und wir versuchen eben auch weniger Kontakt zu haben.
Ja, verstehe. Und du sprichst jetzt von Patienten und Beatmungsfragen. Magst du mal erzählen, wer deine Patienten normalerweise sind und was die für Beatmungsfragen haben?
Also ich betreue praktisch über die neuromuskuläre Abteilung. Das heißt, es sind alles Kinder mit Erkrankungen an den Nerven oder Muskeln, die zum Teil, also ich sehe auch solche Patienten, nicht nur Beatmungskinder, aber ich sehe eben schwerpunktmäßig die Kinder, die eben einerseits Geräte haben, die zum Beispiel den Husten nur unterstützen, weil sie einfach von der Muskulatur her zu schwach sind, oder eben Kinder, die wirklich beatmet werden müssen, ob das teilweise oder über 24 Stunden ist, dann zum Teil eben über Maskenbeatmung oder eben auch über ein Tracheostoma, also ein Loch am Hals, wo eben eine Kanüle drin ist und sie über diese Kanüle beatmet werden, was man eben bei langfristigen Beatmungen hauptsächlich macht.
Ja, jetzt frage ich mich gerade, kommen die denn ohne deine persönliche Hilfe gut aus? Geht das per Telefon?
Also vieles kann man am Telefon klären. Vieles ist so, dass wir oft ja auch nur eine Kontrolle machen, das heißt eine Verlaufskontrolle, schauen, ob alles passt. Einiges können wir natürlich nicht machen. Ich kann keine echte Beatmungskontrolle machen. Wenn die zu mir in die Ambulanz kommen, dann machen wir eine Blutuntersuchung und schauen, wie die Blutgaswerte sind und können anhand dessen sehen, ob die Beatmung so gut eingestellt ist. Es gibt aber natürlich Kinder, wenn sie langfristig beatmet sind oder auch die Eltern dazu, die Veränderungen merken, wenn jetzt die Erkrankung praktisch schlechter wird und die Kinder mehr Beatmung brauchen, dann merken die das oft an bestimmten Dingen, dass die Kinder zum Beispiel einen Leistungsknick haben in der Schule, schlecht sich konzentrieren können, einen schlechteren Appetit haben, morgens sehr müde sind, Kopfschmerzen haben. Das sind so Kriterien, die wir abfragen, die auch mal auftreten können und so Zeichen sein können für eine schlechtere oder unzureichende Beatmung. Und dann muss man es natürlich trotzdem kontrollieren und das Ganze dann eben auch in der Klinik oder eben in einem ambulanten Setting einstellen.
Und wenn jetzt eine Familie mit ihrem Kind einen Notfall hat, dann kann die schon noch in die Klinik kommen. Oder wie
ganz
sieht der,
wichtig, genau.
Ja, ja. Wie sieht der Alltag denn jetzt gerade in der Klinik da aus? Also da kommen solche Patienten schon noch hin?
Genau, also wir haben bei uns in der Kinderklinik das so aufgeteilt, dass wir am Eingang alle, auch die Mitarbeiter, Fieber gemessen bekommen. Kinder dürfen nur noch mit einem Elternteil überhaupt kommen. Also, dass einfach möglichst wenig Personen überhaupt in die Klinik kommen, um einfach weniger Ansteckungsgefahr zu haben für alle Beteiligten. Mhm. Und dann haben wir eine strikte Trennung zwischen fiebernd und infektiös und eben nicht infektiös für die Notfallambulanzen letztendlich jetzt so eingerichtet.
Ja. Also,
genau, und die ganzen elektiven Sachen, also die ganzen Ambulanzen, die sonst normalerweise laufen, die sind alle runtergefahren, dass wir eben nur für die akuten Notfälle zuständig sind letztendlich.
Mhm. Und ja, jetzt müssen wir fast das Datum heute sagen. Heute ist der 4. April. Einfach nur, dass man nachvollziehen kann, in welcher Corona-Phase wir uns gerade befinden, wenn jemand die Podcast-Episode nach 3 Wochen oder so anhört. Also ihr bereitet euch gerade in der Klinik auch auf den Ernstfall vor.
Genau, also letztendlich haben wir schon alles vorbereitet. Wir wissen ja von den bisherigen Verläufen in anderen Ländern, dass die Kinderkliniken meistens nicht so stark betroffen sind, weil die Kinder einfach meistens nicht so schwer betroffen sind, selbst wenn sie erkranken.
Mhm.
Dass wir eher als sage ich mal, Backup dafür zuständig sind, dass wir auch aushelfen können in den anderen Kliniken, beziehungsweise so in Italien zum Beispiel ist es so gelaufen, dass Kinderkliniken junge Erwachsene dann aufgenommen haben und die betreuen, um einfach da praktisch ein in Anführungsstrichen bekanntes Klientel zu haben, dass man weiß, womit man zu tun hat.
Ja.
Dass man da einfach seine Erfahrung besser einbringen kann.
Ja, und wie geht's dir jetzt mit der ganzen Situation? Ich meine, du bist auch Mama von 3 Söhnen. Ich kann mir vorstellen, dass dein Alltag auch so zu Hause ziemlich turbulent ist gerade.
Genau, also ich habe 3 Söhne, die sind jetzt, also werden jetzt aktuell alle 1 Jahr älter, dann sind sie 2, 4 und 6. Und wir haben natürlich einerseits den Alltag zu Hause, wir haben das letztendlich so geregelt, dass wir ihnen erzählen, wir fahren gerne im Urlaub mit unserem Wohnmobil weg und sind dann eigentlich auch unter uns als Familie und haben das praktisch jetzt auch so den Kindern versucht zu erklären, dass jetzt eine spezielle Zeit ist, dass wir nicht wegfahren können, aber dass wir trotzdem alle zusammen sind und praktisch Urlaub zu Hause machen. Also ein bisschen das, was wir unseren Kindern jetzt erklärt haben, um das für die Kinder auch ein bisschen schön zu machen.
Mhm.
Letztendlich ist es so, dass mein Mann ganz normal arbeiten geht. Der ist Handwerker und hat eine Firma und hat Angestellte, die auch arbeiten dürfen und auch müssen, um einfach finanziell sich weiter gut dazustehen. Und deshalb haben wir uns eigentlich so aufgeteilt, dass ich eben meine Urlaubstage und Überstunden nehmen kann jetzt, solange ich noch daheim bleiben kann. Und wenn es soweit ist, dass sie meine Hilfe brauchen, dass er dann die Kinder übernehmen kann. Wir haben uns strikt, halten uns strikt von Großeltern und Urgroßeltern. Wir haben noch eine Uroma von meinem Mann fern, um einfach die auch nicht anzustecken. Genau, und sind praktisch unter uns. Wir verbringen viel Zeit miteinander, genießen die Zeit schon auch, muss ich sagen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so schon einen runterfährt und einfach der Alltagsstress ein bisschen wegfällt. Wir haben einfach in unserem normalen Alltag schon auch einige Termine und machen gerne auch viel und treffen uns gerne mit vielen Leuten und haben eigentlich auch oft Besuch. Und dadurch ist es eigentlich auch so ein bisschen, ja, für uns jetzt auch eine ruhigere Zeit. Ich versuche schon auch mit den Kindern einiges zu machen, was wir ja jetzt auch machen können, weil wir einfach die Zeit haben. Bastel ich auch und mache solche Sachen, die ich sonst vielleicht auch nicht so viel Zeit hätte, das zu machen. Wir gehen immer zwischendurch auch raus. Das ist für mich einfach ganz wichtig, dass wir das mit einhalten. Bei drei Jungs kann man sich vorstellen, dass wenn die nicht rausgehen, dass das etwas eskaliert sonst. Genau, aber ich muss schon auch sagen, zwischendurch ist man schon auch an dem Punkt, wo man einfach dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Kinder betreut und dann doch mal auch mal zwischendurch einfach Zeit für sich braucht.
Ja,
Ja,
das haben gerade
und
viele Mamas. Ich glaube, oder nicht
genau,
nur
und
Mamas natürlich.
ich glaube, da muss man sich einfach gut absprechen. Ich habe das Glück, dass ich einen Mann habe, der schon auch sich gut organisieren kann und auch zwischendurch da sein kann und gerne auch mit den Kindern was macht und mir dadurch dann auch die Freiräume wieder gibt.
Ja, das kann ich bestätigen.
Genau.
Ich kenne ja deinen Mann. Und du hast gesagt, also du wirst vielleicht einberufen, ja? Also magst du dazu auch noch mal was erzählen? Also wenn jetzt der Fall eintritt, dass sie dich brauchen in der Klinik?
Genau, also letztendlich ist es so, dass wir schon, also von der Klinik aus oder von der Klinikleitung aus, wir gehören ja zur LMU-Klinik und damit auch nach Großhadern. Und
LMU
wir
ist
haben
Ludwig-Maximilians-Universität, nur für
genau,
die,
in
die das nicht
München,
kennen.
genau. Und dadurch gehören wir natürlich auch ja, letztendlich nach Großhadern und zu den Innenstadtkliniken. Und da ist es mit Sicherheit so, dass die Leute oder die Ärzte, die auch Schwestern und Pfleger natürlich, die mit Beatmungspatienten schon mal zu tun hatten. Das heißt, ob sie auf der Intensivstation waren oder ja, es gibt ja auch bei den Erwachsenen so Intermediate Care Stationen, die eben so noch nicht eine richtige Intensivstation, aber so eine Überwachungsstation sind. Das heißt, alle Ärzte und alle Pfleger und alle Krankenschwestern und alle, also Beteiligten in irgendeiner Weise wurden gefragt, sich auf eine Liste zu setzen und Kontaktdaten abzugeben, die eben schon mal irgendwo gearbeitet haben, damit man die dann schon auch einberufen kann, wenn Not am Mann ist. Und wenn man so die anderen Länder um uns herum sieht, wo es eben schon fortgeschritten ist, dann ist natürlich die Ausfallquote der Ärzte und Schwestern und Pfleger schon relativ hoch. Und dann muss man einfach nachrücken. Ja.
Klar, dann helft ihr alle
Und
zusammen.
genau, und dann muss man dazu sagen, so ein schwer kranker Beatmungspatient ist einfach auch sehr aufwendig. Also da muss man vieles noch dazu abarbeiten, wo man zum Beispiel als Kinderarzt ja einem Internisten oder einem Chirurgen auch zuarbeiten kann. Das heißt, man kann dann einfach, man muss da Bilanzen rechnen, man muss auch schauen, dass die ganzen Flüssigkeitsbilanzen richtig sind und so weiter. Das heißt, das sind so Aufgaben, wo man viel Zeit braucht und die man eben als Ergänzung auch machen kann. Das heißt, wir werden als Kinderärzte wahrscheinlich nicht vorne die Entscheidungen treffen, aber im Hintergrund mitarbeiten.
Ja, verstehe. Also,
Und trotzdem am Patienten sein.
ja.
Ja, also diese Patienten werden gerne in Bauchlage beatmet und so Erwachsene leicht sedierte oder sehr sedierte, also in Schlaf gelegte Patienten, braucht man auch 5, 6 Leute, um sie umzudrehen.
Wahnsinn, ja. Da brauchst du richtig Personal.
Also deshalb braucht man da einfach Manpower, ja, um das Ganze, ja, auch zu bewältigen.
Und du hast vorhin gesagt, du kennst dich ja mit Beatmung aus in dem gewissen Feld, in dem du arbeitest. Hat das jetzt auch was mit der Beatmung von Covid-19-Patienten zu tun? Oder?
Ja, also da sind die Einstellungen manchmal ein bisschen anders, aber das sind einfach nur Einstellungen von den bestimmten Werten. Das lernen wir aber auch. Also ich war auch auf der Intensivstation bei uns in der Haunerschen Kinderklinik und da ist natürlich, da haben wir solche Patienten auch gehabt, die eine ähnliche Beatmung bekommen haben wie diese typische Beatmung bei den Corona-Patienten. Und deshalb habe ich das schon da auch mitgelernt. Das ist im Prinzip, ist das Wichtigere, dass man sich mit dem Gerät auskennt und weiß, wie man es verstellt, als jetzt diese Kriterien, wie man beatmet. Das kann man relativ schnell lernen oder wieder auffrischen. Wir haben da auch jetzt nochmal einen Kurs gemacht oder so eine Mittagsbesprechung letztendlich, wo wir das nochmal aufgefrischt haben, dass einfach alle, die auch vor ein paar Jahren auf der Intensiv waren, das nochmal ein bisschen nach vorne geholt haben.
Wenn du so sprichst, dann hört sich das schon also nach Ernstfall an und nach wirklichen, also ja, du bist ja auch wirklich auf Abruf für den Ernstfall. Wie schätzt du denn jetzt realistisch die Situation ein in den nächsten Wochen?
Also letztendlich ist natürlich, wie sagt man, Katastrophenschutz ausgerufen. Und es ist sicherlich schon auch so, dass wir in der Klinik maximalst auf Katastrophenschutzebene arbeiten. Ja, wir haben einfach die Hälfte die Hälfte kann man gar nicht sagen, sondern wir haben alles Elektive, alles, was man irgendwie verschieben kann, verschoben. Das heißt, wir sind maximal darauf vorbereitet auf einen Patientenansturm, wie auch immer er ausschauen wird. Ja, langsam kriegen wir ja die ersten Zahlen, dass unser Vorgehen mit zu Hause bleiben, vor allem von den gesamten Familien und eigentlich allen Bürgern, hat uns ja eine Verlangsamung jetzt wahrscheinlich gebracht. Von daher sehen wir jetzt nicht den massiven Ansturm, so wie es jetzt zum Beispiel in Italien, Spanien oder auch jetzt in Großbritannien, glaube ich, der Fall ist.
Ja.
Aber es ist schon so, dass wir sehen, dass immer mehr Patienten kommen, immer mehr Patienten natürlich auch positiv getestet werden und wir da schon maximalst vorbereitet sind. Also ich sag mal, vor 2 Wochen war das Arbeiten schon so, dass jeder Abstand gehalten hat in unserer Mittagsbesprechung, jeder neben sich einen Platz freigelassen hat, die Hälfte oder ein Viertel vielleicht schon mit Mundschutz da saß. Und inzwischen, seit 2 Wochen, glaube ich, inzwischen, arbeiten wir nur noch mit Mundschutz in der Klinik. Also jeder trägt immer einen Mundschutz.
Ja. Reichen die jetzt aus für die nächste Zeit?
Tja, das ist eine gute Frage. Also wir arbeiten ja in der normalen Klinik. Wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass irgendjemand, also dass ich jetzt einen Patienten sehe, der Verdacht auf Covid-19 hat, arbeiten wir mit einem ganz normalen Mund-Nase-Schutz, die wir auch in den OP-Sälen haben und so weiter. Das ist aber mehr der Schutz einfach für sich oder beziehungsweise nicht für sich, sondern für dass, wenn man selber krank ist, dass man andere nicht ansteckt. Ja. Deshalb kriegen auch alle Patienten, die Verdacht haben, so eine Maske aufgesetzt. Wenn wir allerdings in der Notaufnahme einen Patienten bekommen mit dem Verdacht auf Corona, dann tragen wir die komplette Schutzkleidung. Das heißt, ein Kittel, Handschuh und eine FFP2 oder 3 Maske. Und diese Masken sind natürlich momentan ja, noch vorhanden, aber wie man es ja auch schon in den Nachrichten hört und so weiter, werden die in aller Länder aufgekauft und sich gegenseitig weggekauft. Von daher muss man sehen, also es ist natürlich die große Diskussion, wie viel wir davon haben.
Ja, und dann im
Worst Case?
Und
in den Praxen draußen ist es natürlich jetzt schon ein Riesenthema.
Ja.
Also viele haben einfach gar keine also Schutzkleidung mehr und schicken die Patienten einfach in die Klinik.
Ja.
Was sie auch müssen in dem Fall, ja? Weil wir sind ja auch auf Hausärzte und Kinderärzte draußen angewiesen,
ja, klar.
die restliche Arbeit machen und und die können sich das nicht leisten, für 2 Wochen zuzumachen, bloß weil da ein Fall möglicherweise da war.
Ja, verstehe. Und ja, nehmen wir mal an, die Masken reichen jetzt nur noch eine begrenzte Zeit und du stehst dann ohne Maske da. Hast du da Angst vor der Situation?
Also es ist natürlich, man hat schon ein mulmiges Gefühl, wenn man das so im Hinterkopf hat. Es ist am Ende natürlich so, dass wir ja wissen, dass die meisten, ich gehöre noch zu den jüngeren ärztlichen Kollegen, nicht zu den ganz Jungen, aber auch nicht zur Risikogruppe letztendlich.
Mhm.
Und damit weiß man schon von den Verläufen bisher, von den anderen Ländern, dass wir in unserem Alter das ja auch relativ gut wegstecken können.
Mhm.
Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ich nicht zu denen gehöre, die es irgendwann bekommen. Aber es ist einem natürlich schon irgendwie mulmig, wenn man weiß, man geht zu so jemanden hin und hat aktiv den Kontakt.
Ja, ja.
Es
ist in gewisser Weise ja auch noch nicht alles bekannt über Covid-19 oder den Coronavirus.
Genau, nein, wir wissen vieles noch nicht und ich hoffe, dass wir mit der Antikörpertestung möglicherweise jetzt so weit kommen, dass wir einfach auch flächendeckend mal durchtesten können, wer überhaupt das schon durchgemacht hat, ohne dass er es bemerkt hat.
Mhm.
Es gab ja dieses Jahr schon auch einige, die einfach ja im Dezember schon oder auch im Januar noch schwere Grippesymptome hatten und Grippeverläufe hatten, die möglicherweise ja auch schon Covid-19 hätten sein können.
Ja, das ist die große Frage, ja. Ob da
oder
irgendwann
eben welche, die eben keine Symptome hatten.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dann erst wird so richtig ein Aufatmen möglich sein, wenn man merkt, okay, das hatten schon richtig viele eventuell.
Also ich denke insgesamt, was für einen einfach wichtig ist, dass man nicht zu sehr Angst haben muss davor, ja, weil es am Ende hat sich bisher nicht bestätigt oder bisher hat sich gezeigt, dass die Todesraten an sich nicht so viel höher sind oder sogar zum Teil niedriger sind, wie die normale Grippe jedes Jahr ist.
Mhm.
Was wir schon wissen, ist, dass es schwere Verläufe gibt, die einfach eine Sauerstoffgabe oder eine Beatmung benötigen und das auch bei jüngeren Patienten, nicht nur bei den über 80-Jährigen.
Mhm.
Deshalb brauchen wir diese ganzen Intensivplätze und die ganzen Beatmungsgeräte. Aber ich denke, dass wir in Deutschland relativ gut aufgestellt sind und durch die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben als gesamtes Land und als Schutz aller, uns hoffentlich schon das gebracht haben, dass wir das Ganze so abebben konnten, dass wir jetzt nicht einen Monsteransturm an alle Kliniken haben und man jetzt einfach schauen muss, wie das dann weitergeht. Das hat natürlich schon Folgen, wenn ich ein Volk einsperre, so wie es jetzt momentan ist, in Anführungsstrichen. Und deshalb ist es auch groß in den Medien, was hat es für langfristige Folgen und vor allem wirtschaftlich natürlich.
Ja.
Ja, das wird uns noch Jahre begleiten.
Glaube ich auch, ja.
Und da werden sicherlich einige auch in den Ruin getrieben durch das, wie es läuft. Und ich muss immer sagen, ich bin natürlich in einer glücklichen Situation, wo es uns finanziell soweit gut geht, dass wir es stemmen können, auch einen Ausfall oder im Zweifel, wenn mein Mann nicht mehr arbeiten gehen kann, kann ich arbeiten gehen. Ja, das ist nicht in jeder Familie so. Und wenn man alleinerziehend ist und nebenher noch arbeiten muss und die Kinder betreut, dann ist die Situation ganz anders als bei mir jetzt. Deshalb habe ich da eher höchsten Respekt vor Leuten, die Homeoffice machen, Kinder betreuen und nebenher kochen und putzen müssen. Also das
so
ist
wie ich.
Einfach für Mütter schon.
Ja, es gibt auch noch Alleinerziehende, da denke ich mir auch immer,
genau,
da ziehe ich meinen
ich
Hut. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja.
Also die haben es schon deutlich schwerer.
Ja,
ja, und man kann eben die Großeltern eigentlich nicht mit einbeziehen.
Ja, wobei ich auch schon einige gehört habe, die das machen, weil es nicht anders geht. Weil die Mutter sonst ihren Job verliert.
Ja.
Ja, bei mir ist es, mein Mann gewöhnt sich langsam an die Hausmannrolle. Es ist, ja, ich habe die Hoffnung, dass es dann, ja, nein, dass er dann auch so gut kocht wie dein Mann. Nein. Wir haben ja gerade die Situation, dass er praktisch abgleitet seine Stunden und ich arbeite. Mhm. Und er kümmert sich hauptsächlich um die drei Kinder. Aber da stecken so viele Chancen auch drin, finde ich. Weil er wirklich so eng jetzt mit den Kindern ist, auch mit dem Kleinen. Und das ist einfach so schön zu sehen, wie die Verbindung dann da wächst. Und wie du gesagt hast auch am Anfang, die Familie, die ist so eng zusammen und natürlich gibt's Streit und auch mal Wutausbrüche und Ungeduld, aber dann auch wieder so eine nahe, enge, verbindende Sache, die dadurch erwächst jetzt. Also,
also ich merke bei meinen Kindern auch, dass sie wahnsinnig viel auch jetzt zusammenspielen. Also die zwei Großen sind jetzt seit September zusammen im Kindergarten und haben da schon angefangen, eigentlich seit unserem letzten Sommerurlaub angefangen, wirklich zusammen zu spielen. Und das hat sich nochmal verstärkt. Und jetzt schaffen sie es auch, den Kleinsten, der wird jetzt 2, eben da auch mit einzubinden. Und also wir haben vielleicht auch das Glück, dass wir jetzt alle 3 Geburtstage in dieser Zeit feiern dürfen.
Also die alle auf einen Haufen, das weiß ich gar nicht.
Ja.
Wann? Also alle in einem Monat?
Nee. Also März, April, Mai sind die Geburtstage, daher.
Ja, aber trotzdem.
Den ersten haben wir jetzt hinter uns und wir haben auch ein Geburtstagsgeschenk schon vorgezogen.
Mhm.
Das war eine Sprungmatte,
ach ja,
eine Hüpfmatte, die natürlich
notwendig war.
Ihren Dienst bringt.
Mhm.
Und ja, ich denke natürlich, mit den Geburtstagen kommen neue Geschenke und neue Spielsachen, die natürlich auch das Ganze ein bisschen erleichtern, dass sie einfach auch mal die Spielsachen und die Geschenke, die sie zum Geburtstag bekommen, dann wirklich auch einfach mal ausspielen dürfen. Und das genießen sie schon. Also das muss ich auch sagen, das ist bei einem Kindergeburtstag mit 10 Kindern oder 5 Kindern und sie kriegen verschiedenste Geschenke dann einfach auch nicht möglich. Und wir haben einfach ein Brettspiel gespielt und Steine aufgebaut und bauen tolle Sachen und haben von unserer Nachbarin, die ist Grundschullehrerin, noch Suchbilder und Matheaufgaben, so Sudoku für Kinder bekommen und machen solche Sachen zwischendrin, aber alles einfach so, wie man Zeit und Lust hat und nicht gezwungen. Ich habe natürlich kein Schulkind, wo ich irgendwie ein Pensum durchbringen muss. Von daher sind wir schon in dem Luxus, dass wir es wirklich deshalb wie so einen Urlaub eigentlich genießen können.
Schön, ja. Und das ist, glaube ich, wenn wir da mal übergehen, ich glaube, das ist das Wichtigste, oder? Dass wir die Zeit auch genießen.
Ja.
Und was Schönes draus machen.
Ja.
Hast du vielleicht noch ein paar Tipps abschließend, was wir jetzt tun können? Also natürlich auch, um unser Immunsystem zu stärken, aber das stärken wir ja auch nicht nur, indem wir zum Beispiel Zitrone auspressen, sondern irgendwie auch durch andere Dinge.
Also ich denke, eine Sache ist somit die wichtigste, dass, also es gibt ganz viele Angebote jetzt auch im Internet und so weiter. Ich habe eine Sache von der Wiener Universität, war das, glaube ich, eine Erklärung für Kinder, was ist Corona und warum müssen wir daheim bleiben und Abstand halten und so weiter, warum dürfen wir unsere Freunde nicht treffen. Fand ich eine ganz tolle Art, den Kindern zu erklären.
Mhm.
Man muss den Kindern auch was erklären. Es ist natürlich keine alltägliche Situation, wie es jetzt ist.
Mhm.
ganz wichtig für die Kinder, denke ich, ist das eine, dass man die Zeit wirklich versucht zu genießen, dass man viele Sachen mit ihnen macht, die man vielleicht auch sonst nicht schafft, dass man aber auch den Kindern sagt, jetzt ist die Mama dran, jetzt muss die Mama auch was arbeiten, jetzt müsst ihr euch selber beschäftigen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch ein Problem der heutigen Zeit, dass man natürlich mit so vielen Fördermöglichkeiten und Dingen auch immer so ein bisschen fast gezwungen ist als Mutter oder als Vater, das ist ja dann egal, mit den Kindern was zu machen. Und eigentlich das Schönste ist, wenn die Kinder sich langweilen dürfen.
Ja, total.
Und von sich aus was lernen und kreativ sein dürfen. Und
ja,
man ihnen nicht das fertige Spielzeug hinstellt, sondern sagt, so, jetzt macht mal, jetzt geht einfach mal raus in den Garten und jetzt habt ihr eine halbe Stunde, da seid ihr jetzt draußen und da müsst ihr jetzt einfach mal finden, was ihr zu tun wollt.
Ja, ja.
Und es gibt halt den Garten, der eingezäunt ist, wo sie einfach dann sich was suchen müssen.
Ja.
Oder eben auch drinnen. Ich habe inzwischen sogar meinen Kindern gesagt, auch einem Vierjährigen kann man einfach sagen, nimm dir ein Buch und schau dir ein Buch an.
Ja.
Sie werden nie das Buch lesen. Ja, das wäre übertrieben. Aber dass man einfach, dass die Kinder von sich aus einfach auch ihr Interesse wecken und nicht nur, also ich muss sagen, es gibt natürlich ganz tolle mediale Angebote. Ich habe sie bisher noch nicht nutzen müssen, weil ich einfach natürlich den Luxus habe, daheim sein zu können und die Sachen, die ich dann machen muss, erledigen kann, wenn mein Mann da ist und sich auch mit um die Kinder kümmert. Aber ich habe es bisher mit meinen Kindern auch nicht machen müssen, dass ich sie vor den Fernseher setzen musste.
Ja,
und es gibt ganz tolle Möglichkeiten für Kinder, einfach sich selber zu finden und selber Dinge zu machen. Und wenn man sie einfach mal lässt, dann merkt man auch, wie die sich gegenseitig auch dazu bringen.
Ja, ich glaube auch,
das ist natürlich, wenn ich ein Kind habe, was anderes, als wenn ich drei habe.
Ja, klar.
Die müssen auch ähnlich alt sein oder müssen nicht. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob sie 2 und 5 sind oder ob sie 2 und 16 sind.
Ja. Ja.
Also das ist auch nochmal ein bisschen was anderes.
Aber das ist wirklich wahr, ich finde es so schön, was du sagst, weil wir haben ja normal auch so viel Angebote für die Kinder. Also viele Kinder sind ja auch im Sport und im Musikunterricht und dann dort. Und wir hatten das neulich im Kindergarten auch das Thema, wie können wir die Kinder zu Kreativen irgendwie machen? Wie können wir den Kindern praktisch zeigen, Langeweile ist was Schönes und du kannst selber was kreieren und nicht zu Konsumenten erziehen. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich die Chance, den Kindern, das ist bei mir zumindest auch so, wenn ich mal kurz noch erzählen kann, weil mich das so gefreut hat, mein Kleiner hat nie alleine gespielt. Also meine 2 Mädels spielen schon lange alleine, aber oder zu zweit. Und der Kleine mit 2, der war immer an mir gehangen und immer Mama, Mama. Und es ging jetzt einfach nicht mehr anders. Ich habe einfach auch arbeiten müssen. Und dann gesagt, du spiel alleine. Ich bin da, alles gut. Und es hat ein bisschen gebraucht. Und es hat Abgrenzung gebraucht. Aber jetzt ist es so schön, ihn zu sehen, wie er gleich sich seine Sachen sucht. Und also ich finde es so schön, wenn die aus sich heraus was erschaffen können und nicht konsumieren.
Ja, und ich glaube, das ist schon ein Problem unserer Zeit jetzt auch.
Ja.
Die Kinder haben natürlich wahnsinnig viel Spielsachen. Also selbst wenn man es versucht zu verringern, haben sie immer noch viel. Und ich muss ehrlicherweise sagen, unsere Kinder spielen ganz viel mit den gleichen Sachen, weil sie gar nicht 10 Sachen brauchen, sondern 1, 2 Sachen sind einfach schon gut.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann denke ich, also der andere Teil ist natürlich auch man selber und die Erwachsenen. Und ich finde, oder in Gesprächen auch mit Freunden habe ich festgestellt, dass also dieses dauerhafte nach Nachrichten schauen, was gibt's Neues, wie hat sich vielleicht die Zahl der Corona-Fälle verändert und so weiter, ist eine ganz schwierige Sache und macht einen auch innerlich, wühlt einen immer wieder auf. Und es gibt also heute einen Artikel im Ärzteblatt, den ich gerne zitieren möchte, weil es mir zufälligerweise in die Hände gefallen ist, wo einfach auch nochmal so steht, was was kann man für sich und sein Wohlbefinden tun in der Isolation, so steht es da sogar, ja, wo ich jetzt sage, ich fühle mich jetzt nicht total isoliert und aber es ist natürlich schon kein gewohntes Leben, so wie wir sonst haben, ja.
Ja.
Und da denke ich, oder habe ich für mich auch gemerkt, eine Sache, die ja auch immer wieder kommt in den Medien, was man durchaus schon auch machen soll und muss für sich und für sein Immunsystem und für sein psychisches Wohlbefinden, ist einfach, dass man sich zwischendurch bewegt und auch rauskommt und einfach körperliche Aktivität, in was auch immer man gerne macht, ja, ob ich jetzt spazieren gehe, laufen gehe, mein Yoga mache, Pilates mache oder irgendein Krafttraining oder mich aufs Laufband stelle oder einen Crosstrainer, das ist mir letztendlich egal. Jeder muss für sich das finden, was er eigentlich gerne macht und was ihm dann auch Spaß macht und nicht nur gezwungen ist. Dann aber auch schon auch das andere, dass man einfach kognitiv auch dabei bleibt und einfach zwischendurch mal ein paar Spiele macht und Kreuzworträtsel oder irgend sowas.
Ja.
Dann natürlich die Ernährung ist, denke ich, eine Sache, die allgemein bekannt ist. Sicherlich auch jetzt, wenn man weniger Zeit zum Kochen hat, vielleicht auch was ist, was schwieriger ist. Aber das natürlich unser Immunsystem und unsere Gesundheit natürlich auch stärkt, wenn man einfach sich gesund und ausgewogen ernährt.
Ja.
Und zu dem ganzen Sportlichen gehört natürlich trotzdem auch das Gegenüber. Und das muss ich sagen, das habe ich erst wirklich mit den Geburtsvorbereitungskursen für mich so ein bisschen entdeckt, diese Entspannungsphasen, die man eigentlich zwischendurch auch braucht. Dass man irgendwelche Atemübungen oder es gibt ja auch eben diese progressive Muskelrelaxation oder ein autogenes Training, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten momentan, die man erlernen kann oder Fantasiereisen und so weiter, die man gut auch mit Kindern zum Beispiel machen kann. Ich finde es immer nicht ganz einfach. Ich entspanne lieber ohne meine Kinder und mache mit meinen Kindern getrennt was. Oder eben einfach sich mal eine Auszeit nehmen und sagen, ich nehme jetzt einfach mal ein Buch und lese ein Buch, was wir als Mütter ja sowieso auch nicht machen und keine Zeit haben oder wenig Zeit haben. Das sind einfach nochmal so Sachen, die mir so ein bisschen eingefallen sind, als ich drüber nachgedacht habe. Dann natürlich auch der Kontakt einfach zu anderen, ob das dann über Telefon oder Skype oder wie auch immer ist.
Ja, so wichtig, ja.
Und ich glaube, was für viele einfach auch auf der Strecke bleibt, ist der Humor und das Musikalische.
Ja. Yeah.
Dass man da sich wirklich die Zeit nimmt und sagt, ich möchte jetzt auch mal was Lustiges machen oder ich möchte jetzt mal was Musisches machen, möchte mal ein schönes Stück Musik anhören. Oder es gibt ja jetzt auch ganz viele Angebote mit Konzerten oder Theaterstücken oder was weiß ich, was auch im Internet.
Ja, ja.
Dass man sich dafür Zeit nimmt und das einfach, oder einfach mal einen Film guckt.
Ja.
So wie wir gestern.
Ja. Ja, das ist so wichtig. Ich habe heute auf YouTube eingesehen, der hat gesagt, dass dieses Psychosomatische so eine große Rolle spielt. Und immer mehr Menschen jetzt durch diese Angst- und Sorgeerkrankungen erleiden. Also gar nicht mal jetzt, ich spiele jetzt gar nicht mehr auf die psychischen Erkrankungen an, die eh schon verbreitet sind. Also natürlich Depression und Burnout, aber auch so dieses Sorgenvolle, was das mit uns macht. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen.
Also deshalb glaube ich, das ist einerseits für uns wichtig und auch, wenn man Familie hat und Kinder hat, einfach auch für die Kinder wichtig, dass man eben das versucht, positiv zu sehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt halt eine spezielle Situation. Wir müssen uns damit letztendlich abfinden, dass es jetzt so ist. Und wir müssen aber das Beste draus machen und wir müssen einfach das für uns Tollste draus machen. Und es wird sich jeder an das Frühjahr 2020 erinnern, weil es einfach solche Einschränkungen für den Alltag schon seit ganz langem nicht mehr gab. Es gibt natürlich die ganze ältere Generation, die sagt, wir haben doch ganz viel Schlimmeres schon durchgemacht, wir haben
Ja.
Kriege überlebt und ich weiß nicht was. Für die ist das natürlich alles irgendwie ein Irrsinn, den wir da betreiben. Andererseits ist es natürlich für uns als Generation so, dass wir einfach das nicht kennen. Also wir kennen noch Tschernobyl vielleicht noch,
Ja.
wo wir auch irgendwie 2 Wochen daheim bleiben mussten, aber danach war das auch schon vergessen. Ein
Ja,
bisschen
wir kennen nur maximale
polemisch jetzt
Freiheit,
gesagt.
ja.
Aber wir kennen das nicht, dass wir
Ja.
so eingeschränkt werden.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, ist es für uns ganz wichtig, dass man das einerseits ernst nimmt, natürlich, um einfach das Gesamte so zu lenken, aber andererseits eben auch für sich schon das Ganze positiv sehen muss und kann und darf. Es ist natürlich eben aber trotzdem auch so, dass es manche Familien ganz anders trifft, ja,
Ja.
und denen fällt es natürlich deutlich schwerer.
Ja.
Und da muss man einfach sagen, denen muss man natürlich auch die Möglichkeit geben, dass es eben Kontaktstellen gibt und an die sie sich wenden können. Es
Ja.
ist also gerade als Kinderärztin ist natürlich der Kinderschutz bei uns ein Riesenthema und das ist sicherlich jetzt eine Situation, die die häusliche Gewalt und die Gewalt Kindern gegenüber deutlich
Ja.
mehr provoziert,
Wahnsinn, ja,
ja,
das.
die wir als Kinderärzte natürlich schon ein bisschen ja, wie sage ich, mit ja, Angst oder nicht Angst, aber mit Erschrecken natürlich feststellen müssen.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich dann in den geschlossenen 4 Wänden, wo man es nicht unbedingt mitbekommt.
Auf jeden Fall. Und jetzt kriegt's auch nicht der Kindergarten mit, die Schule nicht. Ja, ich glaube, da können wir nur unterstützen, indem wir diese Podcast-Episode online stellen. Und ich glaube, vielen damit helfen. Ich werde auch deine Links, alles, was du gesagt hast, jetzt auch nochmal in die Shownotes stellen. Vielleicht schickst du mir auch noch die Links von der Universität, in der, wo sie erklären praktisch, ich weiß nicht, Wien war es oder wo sie jetzt.
Ach so, ja, das kann ich dir schicken,
Genau, den
ja.
Kindern erklären, was Corona ist. Das finde ich sehr spannend. Und auch sonst, wenn du Links hast, das verlinke ich natürlich alles. Und ich verlinke auch gleich noch ein paar Meditationen für Mamas und Fantasiereisen für Kinder, weil davon haben wir auch einiges
Sehr gut.
noch. Ja, dann danke ich dir. Wahnsinn. Vielen Dank für das tolle Interview.
Ja, danke auch. Ich hoffe, ein paar Leute haben ein paar Ideen bekommen und nicht zu viel Angst bekommen, sondern eher,
Nein.
ich will eigentlich mehr aufmuntern und dass man einfach weiß, warum wir das Ganze machen.
Ja.
Ja, es ist natürlich ein Einschnitt in den Alltag und in die Freiheit eines jeden, aber ich denke, dass es momentan ja, der Weg ist, den wir gehen müssen, um einfach die zu schützen, die sonst ja dann kein Intensivbett haben oder keine Beatmung haben. Und
Ja.
das ist eigentlich der Grund, warum wir das Ganze machen. Und das kann nicht nur der 80-Jährige sein, sondern das können natürlich auch die Jüngeren sein, die es brauchen.
Ja, ich finde, du hast eine ganz tolle, realistische Einschätzung gegeben und es liegt jetzt an uns Mamas, wirklich gelassen damit umzugehen und auch wirklich, ich glaube, nur durch diese Gelassenheit und Stärke, die wir da zeigen können, auch den Kindern Mut zu machen,
Ja.
ja, weiterhin auch diesen Ausnahmezustand so gut wie möglich zu genießen und unsere Chancen daraus zu ziehen. Danke dir.
Danke auch.
Das war das Interview mit Dr. Christine Müller. Wenn du selbst Meditationen für dich oder Fantasiereisen für deine Kinder suchst, dann schau jetzt auf unserer Website vorbei. Die verlinke ich auch natürlich in den Shownotes. Und hol dir da unser Unterstützungspaket, das wir extra für dich geschnürt haben und natürlich kostenlos. Ich denke, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Wir haben ganz tolle Online-Austauschmöglichkeiten, die wir in unserem Newsletter immer mit dir teilen und die jetzt schon vielen Mamas sehr viel helfen, durch die Krise zu kommen. Kathi und ich, wir wünschen dir ganz viel Kraft. Deine Olivia von Glücksheldin.